Ja, herzlichen Dank für die Anbetung, auch gerade durch das Lied, um einfach Gott nahe zu sein, unseren Traum auszudrücken, um unsere Hoffnung zu formulieren. Das ist sehr schön. Ich freue mich heute für euch im Gottesdienst zu sein, an diesem wunderschönen Sommertag, der heute ganz anders ist als in den letzten Wochen, in den letzten Tagen, und dass man einfach mal wieder durchlaufen kann, dass man vielleicht auch wieder sich freut, im Raum zu sitzen, und dass es irgendwo auch auf diese Weise halt eine besondere Verbundenheit darstellt. Wenn wir momentan so in die Nachrichten schauen, dann gibt es ja eigentlich so gut wie nur negative Meldungen. Und es ist einfach schon eine Herausforderung, in einer Zeit zu leben, wo offenbar die Regierungsgeschäfte im Stocken sind, wo das Vertrauen in die Politiker erschwindet, wo sich irgendwo Veränderungen abzeichnen, die vielleicht viele auch bedauern würden, und dass immer wieder auch so das Gefühl entsteht, dass man so mit einer gewissen Ohnmacht unterwegs ist, dass man gar nichts ändern kann, selbst mit guter Absicht und vielleicht gutem Wort und immer wieder auch sich zu Wort melden in bestimmten Themen, aber dass es irgendwie herausfordernd ist und dass so das Gefühl der Ohnmacht da ist. Und so mancher hat so den Eindruck, es muss doch irgendwie ein Ende finden, es muss doch irgendwie mal was ganz Neues passieren. Und da scheint es offenbar doch in der Gesellschaft so einen Konsens zu geben, also so ein gemeinsames Denken zu geben, dass es offenbar so ein nahendes Ende gibt, was vielleicht keiner wirklich will. Und durch diese lückenlose Berichterstattung vom anderen Ende der Welt, wo ständig die neue Katastrophenmeldung zu uns ganz frisch auf den Tisch kommt, innerhalb von einer halben Stunde wissen wir ja, dass irgendwo eine was Besonderes gewesen ist, ob es eine Naturkatastrophe ist, ob es ein Unfall ist, ob es eine andere Herausforderung ist, die prägen ja unser Denken. Ständig werden wir überflutet mit diesen Reizen, die doch so negativ da sind. Und doch erinnert uns die Bibel daran, dass Gottes Herrschaft nicht ins Wanken gerät. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Das ist die Aussage. Das ist die Aussage, auf die wir uns als Christen durchaus stützen dürfen. Und so leben Christen ja nicht in blinder Angst und naiver Hoffnung auf einen Menschen, der vielleicht alles richten wird, der sich vielleicht irgendwie, weil er gewählt oder die Macht an sich reißt, alles verändert. Sondern wir leben ja in einer tieferen Zuversicht. Gott ist der Handelnde. Wir hoffen, dass Gott allem Leid einmal ein Ende setzt und dass wir diese Perspektive, über die wir heute Morgen auch im Bibelgespräch uns ausgetauscht haben, dass es einfach Raum greift, dass es dann einfach zu einer Vollendung kommt, zu einem besonderen Höhepunkt kommt, der uns niemand wieder nehmen wird. Ich möchte heute Morgen gerne über die Zuversicht des Petrus mit zu euch reden. Petrus, was kommt euch so in den Sinn, wenn ihr den Namen Petrus hört? An wen denkt ihr? Welche Ereignisse kommen euch spontan ins Gedächtnis? Es ist mal nicht der bekannte Paulus, der so ganz, ganz viel geschrieben hat, sondern Petrus, der Jesus in seiner Wirkungszeit von Anfang an begleitet hat, der dann auch 2 Briefe geschrieben hat und der sicherlich auch so in außerbiblischen Berichten immer wieder nochmal eine Rolle spielt. Ich habe den Eindruck, dass so chronologisch der Fischzug des Petrus, wie es in der Bibel so beschrieben ist, so das erste bewusste Wahrnehmen von Petrus ist. Wir wissen, dass Petrus da als Fischer unterwegs war, dass er die ganze Nacht, in dieser Nacht nichts gefangen hat, dass er morgens an seinem Boot saß, vielleicht noch die Netze gepflegt hat und dass plötzlich Jesus mit einer großen Menschenschar vorbeikam. Späten Vormittag. Ich denke, wer schon mal irgendwie eine Nachtschicht gemacht hat oder vielleicht auch längere Zeit, der weiß, dass man morgens dann schon irgendwie schon etwas erschöpft ist und dass man wahrscheinlich nicht noch die Ruhe sucht, sich hinlegen möchte, aber er war mitten im Bild. Jesus kommt zu ihm, er wollte sein Boot ausleihen. Jesus hat ist mit ihm da rausgefahren, ein Stück. Petrus hat die ganze Zeit, sag ich mal, mit im Boot gesessen. Ich weiß nicht, wie fit er war, wie wach er war. Trotzdem haben ihn die Worte des Jesus begeistert. Und wir wissen auch dann nachher von diesem Fischzug, der gefolgt ist, was letztendlich auch das ganz Besondere war. Und am Ende des ganzen Themas stand ja, dass Jesus sagt, du sollst fortan Menschen fischen, Menschen auf mich hinweisen, Menschen begeistern für das Reich Gottes. Das war so der Anfang, wo Petrus mal ausführlicher beschrieben wird im Neuen Testament. Wir wissen, dass er wohl als einziger der Apostel auch verheiratet war. Wir kennen zwar nicht den Namen seiner Frau, das wäre natürlich sehr schön und nett, aber er hatte wohl eine Schwiegermutter. Davon wird berichtet und sie hat Jesus wohl auch geheilt. Wir wissen auch, dass Petrus für Jesus im Schwert kämpfen wollte. Bei seiner Gefangennahme im Garten Gethsemane hat er ja das Schwert gezückt und hat letztendlich dem einen Knecht das Ohr abgeschlagen. Und ein paar Stunden später, vielleicht einen Tag später, hat er ihn verleugnet. Er hat gesagt, den kenne ich nicht. Dreimal, nein, du warst auch einer von den Galiläern, warst auch mit dem Galiläer unterwegs. Nee, den kenne ich gar nicht. Petrus war auch der erste Apostel, der am leeren Grab stand. Wir wissen, dass am Ostermorgen die zwei Frauen hingegangen sind, um den Leichnam zu präparieren für die Beisetzung. Und als das Grab leer war und die zurückkamen zu den Aposteln und das erzählt haben, wollte sich Petrus mit eigenen Augen überzeugen. Er war der Erste, der am Grab war und das einfach wahrgenommen hat. Petrus steht auch für die Pfingstpredigt. Für die Geburt der Kirche, wie man so schön sagt. Pfingsten, wo er gepredigt hat und alle haben es verstanden, alle haben es gehört. Das ist manchmal ein spannendes Thema, gerade so in Predigten, in Gemeinden, wo es so ganz viele Sprachen gibt, so ganz viele Menschen gibt, die vielleicht nicht diese Hauptsprache verstehen, die gerade gepredigt wird. Petrus hat gepredigt und jeder hat es in seiner Muttersprache gehört. In einer Sprache, die er sehr gut verstand, die sehr vertraut war. In dem Fall ein Hörwunder. Und dann gibt es ja noch die Vision von den unreinen Tieren. Ja, der Petrus hat auch eine Vision gehabt, die ihn da irgendwie schon auch umgetrieben hat am Anfang. Er war bei dem Hauptmann Cornelius, auch jemand, der Christ geworden ist. Er war zu Besuch, hat dort auf dem Dach offenbar so einen Platz gehabt, wo er ein Stück weit sich ausruhen wollte. Und plötzlich erfährt er eine Vision. Und er sieht ein Tuch, das herunterkommt, gefüllt mit unreinen Tieren. Und die Aussage des Engels war, schlachte und iss. Das hat er natürlich im ersten Moment verwirrt, so wie so mancher Prophet erstmal verwirrt ist über die Botschaft, die er bekommen hat, um sie zu verstehen und sie dann auch umzusetzen. Und wir wissen, dass damit eigentlich so der Beginn der Mission war unter den Heidenvölkern, die auch als unrein ja angesehen wurden. Und ja, und das war so der Beginn seiner besonderen Schaffenszeit jenseits von Jerusalem, jenseits der 12 Apostel und der heimischen Umgebung. Ich möchte euch heute anhand der beiden Petrusbriefe etwas über die Botschaft dieses besonderen Apostels erzählen und mit euch darüber nachdenken. Was hat ihn denn umgetrieben? War die Zuversicht von Petrus? Was hat ihn begeistert? Wie hat er gepredigt vielleicht auch? Ich glaube, es kommt in diesen Texten, in den beiden Petrusbriefen schon auch ein Stück weit zum Ausdruck. Die Gläubigen und Gemeinden in den ersten Jahrhunderten, die waren ja aber auch geprägt von Abweichungen, von Irrlehren. Ja, haben ja dieses Thema auch mit der Auferstehung oder auch die ganze Zeit jetzt im Bibelgespräch mit Korinther. Das ist ja von Paulus beschrieben, wo so die Abweichungen waren, wo so die besonderen Überzeugungen waren. Und dieses Thema hat anscheinend auch den Petrus bewegt. Petrus lebte zu der Zeit, wo die beiden Briefe verfasst haben, vermutlich in Rom. Es muss in der letzten Phase seines Lebens gewesen sein, in den letzten Jahren. So genau ist es eben ja nur ganz schwer festzusetzen. Und er hatte da natürlich, war in seinen jüngeren Jahren vorher mal in Antiochia gewesen, Kleinasien. Und dort hat er Menschen das Wort Gottes begeistert, hat sie sicherlich auch getauft, in die Gemeinde geführt. Und von dort hat er gehört, dass dort eben Irrlehren und Spaltung sind. Dass die Gemeinde sich aufreibt, dass die Gemeinde in verschiedene Richtungen strebt. Und er wollte da einfach ein klares Wort dazu sagen. Und diese von den Zeitgenossen, sowohl in biblischen Schriften als auch von anderen Schreibern, wird eben von diesen Herausforderungen in der Urgemeinde gesprochen, dass da eben verschiedene Ansichten sind. Da ging es sicherlich vielleicht um einen, um ähnliche Themen wahrscheinlich über uns heute. Also theologisch, wie steht es um die Auferstehung, wie ist es da mit der Dreieinigkeit? Ist Jesus wirklich, hat er wirklich die Wunder getan? Dann gab es einzelne Lehrer, die man lieber gehört hat als andere. Der eine ist eben Apollos gefolgt, dem anderen Paulus, dem dritten Christus. Wurde darauf hingewiesen, dass das eigentlich das Zentrale ist. Also es gab ja ganz verschiedene Strömungen, ganz verschiedene Sachen. Und ich finde es halt sehr interessant, dass offenbar diese Irrtümer, diese Streitigkeit, diese Spaltung zur Kirche dazugehören. Auch wenn es manchmal so mühsam ist, auch heutzutage mit solchen Themen umzugehen und da irgendwo einen guten Weg zu finden, um eine Versöhnung herbeizuführen oder eine Klärung oder vielleicht auch zu einer Trennung es kommen zu lassen. Es gehörte offenbar schon immer zur Gemeinde dazu, zur Kirche dazu. Wie gesagt, Petrus schreibt seinen Brief an die Gemeinden in Antiochia und ich finde es äußerst spannend, wie er seine Rede beginnt, wie er die Anrede beginnt. Ich würde insgesamt halt die Texte aus der Lutherbibel nehmen. Aus der neuen Luther habe ich die Texte, wenn ihr da gerne vergleichen wollt, macht es sicherlich Sinn, diese Luthertexte zu vergleichen. Die ersten Verse, die würde ich aber aus der Neues Leben Bibel einfach verwenden, weil ich finde die sehr, sehr prägnant und sehr ausdrucksstark, wie sie formuliert sind. Es fängt an bei Petrus 1, Vers 1, und zwar da im zweiten Halbsatz. Da heißt es, ich schreibe an die Auserwählten Gottes, die als Fremde in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien leben. Gott, der Vater, hat euch vor langer Zeit erwählt und der Geist hat euch geheiligt, sodass ihr nun Jesus Christus nachfolgt und durch seinen Tod am Kreuz gereinigt seid. Ich wünsche euch, dass ihr immer mehr von der Gnade und dem Frieden Gottes erfüllt werdet. Ich weiß nicht, ob ihr euch jemand schon mal so angeschrieben hat. Man fragt sich ja selber so, als in der Kirchenleitung, habe ich schon mal in Gemeinde so einen Brief geschrieben? Ich schreibe an die Auserwählten in Grevenbroich. Es ist für uns sicherlich irgendwie eher unvorstellbar. Aber stellen wir uns mal vor, wem er geschrieben hat. Er hat ja nicht geschrieben an die wahren Gläubigen in Antiochia. Er hat an die Gläubigen allgemein geschrieben, in der ganzen Region. Er hat an diejenigen geschrieben, die auf dem treuen Weg sind und hat auf denjenigen auch geschrieben, die Abweichler sind, die auf dem Holzweg sind, die irgendwo in ihre Lehre in die Gemeinde reintragen. Und allen schreibt er, ich schreibe an die Auserwählten in dieser Region. Und dann schreibt er eben aus, dass sie ja vor langer Zeit erwählt sind. Der eine eben vor einem halben Jahr, ist ja auch schon eine ganze Weile, ein anderer vielleicht vor 10 Jahren oder bei uns vielleicht vor 60 Jahren, 70 Jahren. Er schreibt an alle. Und er schreibt, ich wünsche euch, dass ihr immer mehr von der Gnade und dem Frieden Gottes erfüllt werdet. Das heißt, jeder soll im Glauben wachsen. Jeder, wie er gerade in seiner Entwicklung ist, jeder gerade, wie er seine Erkenntnis hat. Jeder braucht Wachstum. Ich selbst auch. Würde mich auch freuen, wenn ich manche Texte einfach noch besser verstehen würde, noch tiefer eindringen würde. Ich denke, es ist keine Frage, dass jeder von diesem Glauben, von diesem Wachstum im Glauben, dass es einfach, dass wir das nicht wegweisen, sondern dass wir das gerne schätzen. Ja, er hat auf diese besondere Weise die Gemeinde angeschrieben. Und ich bin da überzeugt davon, er hat eben allen Lesern und Hörern dieses Briefs dann irgendwie, die hat er gemeint, die hat er angesprochen. Und vermutlich hat er sich auch wieder angesprochen gefühlt, denn Petrus war ja schon jemand, der sicherlich bekannt war, vielleicht war auch irgendwie umstritten, war auch streitbar, keine Frage, aber man hat ihn gekannt und hat ihn auch durchaus erstmal geschätzt. Und Petrus, wenn man das so durch den Brief geht, durch die beiden Briefe, hat ja eben aufgrund dieser Irrlehren ganz bewusst diesen Brief geschrieben und da Stellung dazu bezogen. Da ganz bewusst gesagt, ich möchte was dazu sagen. Und die erste Aussage war, gemeinsame Grundlage des Glaubens und wir sind alle im Wachsen begriffen. Er weiß um den Zustand der Welt und er weiß auch, wie die Welt eben aussieht, in der die Gläubigen in den Gemeinden leben. Und ich denke auch, wir leben in einer krisengeschüttelten Welt, auch wenn wir vielleicht manche Dinge so ganz persönlich gar nicht erleben, weil sie doch vielleicht weit weg sind, weil wir davon nur in den Nachrichten hören, weil wir vielleicht auch durch eine Spende dort helfen können und weil es vielleicht uns auch persönlich nicht so direkt betrifft. Aber es gibt konkrete Auswirkungen, die uns schon sehr konkret betreffen. Ich denke eben an die Energiepreise, die treffen uns ganz konkret heutzutage. Und es macht auch manchem Angst. Wie geht es da wirklich weiter? schon im Winter oder vielleicht irgendwann auch danach. Den Klimawandel spüren wir bei den ganzen wetterbedingten Katastrophen. Das ist eine Sache, die auch plötzlich auch in Deutschland angekommen ist. Die Sorge um die Altersversorgung lässt kaum jemanden kalt. Wie geht es da wirklich weiter? Wann sind die Kassen leer? Wie kann es da letztlich perspektivisch weitergehen? Es gibt sicherlich kluge Antworten darauf, aber trotzdem wird erstmal eine gewisse Unsicherheit, eine gewisse Not, eine gewisse Angst geschürt. Das Gerede um die Wehrfähigkeit und Aufrüstung löst Angst vor Konflikten aus, in der wir in Europa schon hineingezogen sind und wo wir vielleicht noch weiter hineingezogen werden. Und über Jahrhunderte entwickelte Wertevorstellungen, die uns prägen, wie wir Menschenrechte sehen, wie wir als Völker zusammenleben wollen, was Wahrheit bedeutet in der Aussage, das wird alles irgendwie relativiert, alles auf den Prüfstand gestellt, wird in Frage gestellt. Petrus scheint solche Auseinandersetzungen zu kennen in seiner Zeit. Mit einem anderen Titel, mit einem anderen Thema, aber genauso existenziell, genauso bedrohlich, genauso bedrückend. Und er schreibt über die Krisen, die er nicht verändern und beeinflussen kann. Er will da nicht, gibt gar keine guten Ratschläge, gerade bei diesen Dingen, die er nicht verändern kann. Er macht den Gläubigen, den Wahren und den Abgefallenen, macht er Mut für ein Leben in dieser Zeit. Er sagt nicht, ihr müsst alles verändern, ihr müsst demonstrieren, schließt er vielleicht nicht aus, aber er sagt letztendlich in dieser Zeit, wie man in dieser Zeit leben kann. Und jetzt würde ich einige Verse mit euch einfach nochmal lesen, wenn ihr die Bibel noch aufgeschlagen habt, 1. Petrus, darum geht es ja heute noch um den zweiten. Im ersten Kapitel, den einen Vers habe ich ja schon gelesen, dass er zum einen Gott lobt, dass er sagt, er ist derjenige, welcher eben ganz oben steht, dass wir durch ihn Hoffnung haben. In 1. Petrus 1, Vers 3 heißt es ja, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus Christus von den Toten. Das ist irgendwo die Grundlage, die er legt. Er sagt, das ist unsere Perspektive. Gelobt sei Gott, der uns diese Perspektive, diese Hoffnung schenkt. In Vers 13 heißt es dann, geht in die gleiche Richtung, darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Auch die Grundlage des Glaubens. Die Hoffnung durch das Wort Gottes. Die Hoffnung durch die Offenbarung Jesu Christi. Unsere ganze Hoffnung können wir darauf setzen. Nicht auf Menschen, die vielleicht das Ruder rumreißen, nicht auf eine politische Strömung, nicht unbedingt auf Veränderungen. Nicht, dass wir das im Gebet nicht begleiten sollten, aber das ist letztendlich das Ausschlaggebende, ist eigentlich der Glaube, die Perspektive, die da ist. Und dann in Vers 23 heißt es dann, denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit ist wie das Grases Blume. Das Gras ist versorgt und die Blume abgefallen, aber das Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Da sehen wir auch den Wandel und das Thema, was hat Bestand, was kann sich verändern, was hat Beständigkeit. Ich denke, wird hier sehr, sehr deutlich, dass er ganz deutlich auf das Wort hinweist, auf das Fundament unseres Glaubens. Es gibt noch andere Texte im Petrusbrief, wo er gerade dieses Thema, dem Thema noch mehr Raum gibt, diese Grundlage des Glaubens zu beschreiben. Da gibt es in 1. Petrus 2, im 2. Kapitel Vers 7 und 8, gibt es das Thema von dem verworfenen Stein. Dem Stein, den die Bauleute zerschlagen haben, den sie schon versucht haben, in verschiedene Positionen einzubringen im Gebäude, aber wo jeder sich dann versucht hat und der jetzt mittlerweile wahrscheinlich auf dem Schutthaufen gelandet ist. Und er nimmt diesen Stein und macht diesen Stein zum Eckstein, zum Grundstein. Jesus Christus, diese Botschaft als Eckstein des Glaubens. Dann erwähnt er eben ein Vers später, im Kapitel 2, Vers 9, das Thema auserwähltes Geschlecht. Vielleicht das nochmal ganz besonders, dass wir nicht irgendjemand sind und dass die Gläubigen nicht irgendwie so die letzte Truppe in der Geschichte sind, sondern dass sie von Gott ganz bewusst zu einem bestimmten Auftrag erwählt worden sind. Ihr aber seid, 2. Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das er verkündigen soll, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Er bringt ja hier nicht mit, dass wir eine besondere Leistung bringen müssen. dass wir irgendwas vorher, dass es eine Voraussetzung geben muss, sondern einfach aus uns heraus, durch den Glauben, Gott hat uns erwählt, wir sind ein auserwähltes Geschlecht und dann sind die ganzen Attribute da, die das eben doch so etwas ganz Besonderes machen, einfach nicht nur vom Wort her, sondern dass eben die Formulierungen auch sehr deutlich sind. Und das Einzige, was wir tun sollen, ist letztendlich die Wohltaten Gottes zu verkündigen. Zu reden von dem, was wir erlebt haben. Was für uns bedeutet. Vielleicht keine hohen theologischen Ausführungen zu machen, sondern einfach nur zu formulieren, wie Gott uns im Leben verändert hat. Petrus ermutigt auch immer wieder zu einem klaren Bekenntnis. Im dritten Kapitel geht es auch darum, wird auch ganz deutlich, wenn er in Vers 15 einfach darüber spricht, dass wir vor jedermann letztendlich bereit sein sollen, das Wort zu teilen, das Wort zu verkündigen. Hier wird zwar geredet von, dass wir Verantwortung übernehmen sollen und von denen Rechenschaft gefordert wird. Aber da ist er nicht, da sind wir nicht alleine. Das ist ja keine Forderung im Sinne von, ihr müsst aber als Leistung, sondern es ist eher der Punkt, zu erzählen, was Gott mit uns getan hat. Und letztendlich wissen wir Gott an unserer Seite. So wird es dann auch im Vers 5 beschrieben. Alles Sorge werft auf ihn, in dem Zusammenhang, dass wir die Dinge, die uns bewegen, die ich vielleicht auch aufgeführt habe aus unserer Zeit, die uns momentan vielleicht besonders bedrücken, und da gibt es ja noch viele andere, dass wir diese Sorge auf ihn werfen können, dass er uns tragen hilft, dass er an unserer Seite ist, dass wir nicht alleine kämpfen, sondern dass Gott mit uns an dieser Stelle steht. Gott ist der Herr der Geschichte. Nach dem ganzen Thema, was ich so als Fundament beschrieben habe, wo letztendlich unser Glaube gestärkt werden soll, wo unser Glaube auf Wachstum angelegt ist, dass wir immer mehr in Erkenntnis wachsen und so weiter, wie das immer wieder formuliert ist, wird aber auch deutlich, dass Gott letztendlich der Herr der Geschichte ist. Dass er die Zügel dieser Welt in seiner Hand hält. Dass nichts geschieht, ob das hier seine Zustimmung ist und seine Förderung wahrscheinlich nicht, aber dass das nicht gut Satan sein Wesen treibt, aber dass letztendlich Christus immer die Oberhand behält. Dass er nie untergehen wird, dass er ganz vorne ist. Die Ordnung in der Gemeinde, wie wir zusammenleben, die Ordnung in der Welt, und ich denke, das ist immer auch gemeinsam für Paulus zu sehen, dass er, wenn er an die Gläubigen schreibt, an die vielen, an die große Zahl, dass es immer auch eine Frage ist an die Ordnung in der Gegenwart, dass er dabei ist. Ich will mit euch gerne nochmal in 2. Petrus 1, Vers 21 lesen. 2. Petrus 1, Vers 21, da geht es halt darum, dass er darum schreibt, auch dieses prophetische Wort, das letztendlich als, wie er das letztendlich halt versteht, wie er Gottes Wort sieht, wie er, in dieser Zeit hat er ja dann auch selber die eine oder andere Vision gehabt, von den einen habe ich berichtet, von diesen tuchenden, unreinen Tieren, aber auch andere Dinge, die, ist ja immer ein Thema, was ist prophetisches Wort, bis auch im heutigen Tag, wie verbindlich ist prophetisches Wort? Im Vers, also ich würde gerne mit Vers 17 beginnen. Denn er empfing von Gott, also das geht ja in dem Fall um Jesus, denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch seine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berg. Diese Begebenheit, dass eine Stimme, die über Jesus gesprochen wird, passiert eigentlich zweimal. Einmal bei seiner Taufe am Jordan, da gibt es ja auch dieses Wort, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann gibt es ein zweites Ereignis auf dem Verklärungsberg, wo auf jeden Fall Petrus zugegen war. Petrus und Johannes, es waren glaube ich zwei oder drei, der Apostel waren da mit zu ihm, habe da mitgenommen. Und das hat anscheinend den Petrus enorm beeinflusst in seinem Leben, dass er dieses Erkenntnis gehört hat und eben auf diese Weise nochmal sich in Erinnerung ruft. Und dann geht es weiter, umso fester, also nachdem er das erlebt hat, dieses persönliche Erleben und als Augenzeuge das wieder berichtet, heißt es hier, umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, also auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort. bis der Tag anbricht und der Morgenschein aufgeht in euren Herzen. Auch hier hebt er das Wort, prophetische Wort, besonders hoch. Also nicht einfach nur Menschenweisheit, sondern er gibt dem eine stärkere Autorität. Und jetzt heißt es hier weiter, denn das sollt ihr vor allem wissen. Es hat keine Weisung in der Schrift aus eigener Auslegung gegeben. Sondern es gibt eben, es gab noch nie eine Weisung aus menschlichem Willen heraus, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Auftrag Gottes geredet. Also hier hebt das wieder auf die Ebene, dass Gottes Wort eine besondere Bedeutung hat. Und dass es nicht Menschen ausgedacht haben, sondern dass einfach Gott getrieben, von Gott getrieben Menschen im Namen Gottes geredet haben und geschrieben haben. Das ist Besonderheit der prophetischen Rede, des prophetischen Wortes. Dann geht es weiter, dass er immer wieder auch formuliert, dass die Perspektive eben dieser Welt in Gottes Hand liegt. Dass eben nichts geschieht, was eben nicht von Gott vorhergesagt worden ist. Und jetzt kommt es zur Vollendung der Weltgeschichte durch seine Wiederkunft. Und das ist, denke ich, das dritte große Thema, was er in seinen Briefen verarbeitet. Die Grundlage, letztendlich, dass wir von Gott unterstützt werden, dass Gott der Herr der Geschichte ist, dass er uns nie alleine lässt als Einzelnen und aber auch als Gemeinde. Und als drittes großes Thema, was er in diesen beiden Briefen verarbeitet, ist eben die Wiederkunft zum Abschluss der Briefe. Er predigt also sehr stark auch in dem Fall von einem neuen Himmel und neuer Erde. Wir sind es ja gewohnt, dass wir da Daniel aufschlagen, wo das beschrieben wird. Wir sind gewohnt, dass wir Johannes aufschlagen, wo das Thema genauso ausgiebig in der Offenbarung verwendet wird und manche andere Propheten. Aber Petrus hat auch diesen Blick auf die Ewigkeit. Den Blick auf den Thron Gottes. In 2. Petrus 3, Vers 8 würde ich gerne mit euch weiterlesen. 2. Petrus 3, Vers 8. Und hier ordnet er auch nochmal dieses Warten ein, also dieses Drängen. Wir sagen ja auch manchmal, warum dauert das so lange? Warum müssen wir so lange warten auf die Wiederkunft? Ich denke, das war auch ein Thema zu seiner Zeit. Er geht mit diesem Text eben genau auf diese Frage ein. Warum verzieht sich die Wiederkunft so lang? Eins aber ist euch nicht verborgen, Vers 8, ihr Lieben. Ein Tag vor dem Herrn sind wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Hier nochmal eine ganz andere Zeitrichtung. Nicht das Jahr-Tag-Prinzip, sondern die Relativierung dieses. Ein Tag kann so viel passieren wie in 1000 Jahren vorher und umgekehrt 1000 Jahre sind wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finden. So ein bisschen die Grundlage auch, warum das nicht so lange hinzieht, dass eben doch noch viele Menschen halt vom Wort Gottes hören sollen, dass viele Menschen sich dem Wort anschließen können, dass sie letztendlich in diese Perspektive teilen können. Und dann gibt es einen Text, den wir vielleicht auch aus den Evangelien kennen. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb, dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Wenn nun alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen im heiligen Wandel und frommen Wesen, dass ihr das Kommen des Tages erwartet und ihm entgegeneilt, wenn der Himmel vom Feuer zergeht und die Elemente vor Hitze zerschmelzen? Also das heißt, wir stehen in dieser Zeit. Also es kann durchaus passieren, dass wir es erleben können. Und dann heißt es hier, wir aber warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in der Gerechtigkeit wohnt. Und das ist letztendlich diese Perspektive, die er hier aufzeigt. Dass der neue Himmel und Erde wirklich Gestalt annehmen. Er macht das hier auch mit Bildern deutlich, wie Elemente zerschmelzen, wie eben alles zergeht. Und daraus letztendlich entsteht etwas Neues. Und darüber hinaus spricht er halt auch ganz deutlich gegen selbsternannte Heilsbringer und ja, selbsternannte Christus, die halt irgendwo von sich aus Erlösung anbieten. Es geht eben darum, dass letztendlich, vielleicht ist es die kleine Spitze gegen die selbsternannten Propheten in der Gemeinde, die irgendwo neue Erkenntnis reinbringen, eine neue Richtung bringen. Häufig ist es ja so, dass diese ihr Lehrer aus dem Kreis der Gemeinde kommen, dass sie ja gar nicht von außen kommen. Dabei der Feind ja sehr einfach. Wenn jemand von außen kommt, klar, der kann nicht für uns sein. Aber wenn es in der Gemeinde ist, mit kleinen dosierten Abweichungen von der bisherigen Botschaft, von der bisherigen Lehre, dann ist es eben herausfordernd, das eben zu unterscheiden, das eben zu erkennen und bewusst wahrzunehmen. Ist es nun wahr oder ist es falsch? Ist es ein neuer Weg, eine Innovation, etwas, was irgendwo, was man einfach anders sehen kann und vielleicht auch anders sehen sollte, weil es eben positiv ist? Oder ist es einfach ein Wegführen von der Wahrheit? Jesus lädt uns ein. Dich und mich. Er lädt uns alle ein, letztendlich an diesem Wirken teilzuhaben, so wie es Petrus auch formuliert hat. Er hat an die Auserwählten geschrieben. Die Auserwählten in seiner Zeit, die Leser und Hörer dieses Wortes, und ich denke, das reicht bis in unsere Zeit hinaus. Und wir haben den Text ja gelesen, Gott, der Vater hat euch vor langer Zeit erwählt und der Geist hat euch geheiligt, sodass ihr nun Jesus Christus nachfolgt und durch seinen Tod am Kreuz gereinigt seid. Ich wünsche euch, dass ihr immer mehr von der Gnade und dem Frieden Gottes erfüllt werdet. Das ist so die Grundlage, die Motivation für uns, zu sagen, genau das ist es doch, das wollen wir eigentlich. Da geht es doch in diese Richtung weiter. Wir kennen ebenso wie die Gläubigen in der Urgemeinde den Weg, der uns zum Heil führt, der uns zur Erlösung führt, der uns Rettung bringt. Auch da gibt es keine großen Unterschiede. Und wir kennen ebenso wie die Gläubigen in der Urgemeinde, dass wir mit diesem Wissen etwas tun sollen. Wie wenden wir unser Wissen an? Behalten wir es für uns? Erzählen wir davon? Erzählen wir davon, was Jesus mit uns getan hat? Erzählen wir davon, welche Wirkung es hat, der Glaube? Wie entscheiden wir uns? Wie steht es mit dir ganz persönlich? Ich lade dich ein, dieses Versprechen zu Jesus wirklich ernst zu nehmen. Du kannst an diesen Verheißungen teilhaben, die der Petrus hier beschreibt. Nicht nur er, andere ja auch, aber er hat es nochmal ganz konkret auch formuliert. Du kannst dich getrost auf die Gemeinschaft mit allen Gläubigen vor dem Thron freuen. Und wenn die Zeit erfüllt ist, so schreibt er ja auch, dann kommt Jesus wieder. Ich möchte gerne diese Predigt mit den letzten Abschiedsworten von ihm beenden, wie er jetzt in den Versen 17, also im 2. Petrus 3, Vers 17 beschreibt. Ihr aber, meine Lieben, weil ihr das alles im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum dieser ruchlosen Leute mitgerissen werdet und euren festen Halt verliert. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Ihm sei Ehre, jetzt und für ewige Zeiten. Amen. Amen.